Wunderschönen guten Morgen zusammen. Dieses Lied, das wir gerade gehört haben, erinnert mich an die zwei schönsten Worte in der Offenbarung Kapitel 5. Weine nicht. Wenn dieser Trost von dem Allmächtigen kommt, der alles auf sich genommen hat, der überwunden hat, der würdig ist und uns das zuruft, weine nicht, ich bringe dich ans Ziel. Ich habe dich je und je geliebt. Wunderbar, vielen Dank. Und darüber wollen wir uns heute Morgen eben vielleicht ein bisschen intensiver Gedanken machen. Offenbarung Kapitel 5, das Lied der himmlischen Wesen. Und ich denke, das ist auch angebracht, dass wir uns einfach mal ein wenig Gedanken machen über diese Einzigartigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben, ich glaube, es war letzten Sonntag durch René schon in dieser Richtung viel gehört, wie Jesus über allem ist und vor allem ist. Und das sehen wir in diesem Kapitel auch und es wird nochmal so richtig unterstrichen. Ausgangspunkt für dieses Lied, dieses neue Lied, Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und so weiter. Ausgangslage für dieses Lied der himmlischen Wesen sind ja die vorhergehenden Ereignisse gewesen, nämlich das Lamm, das allein würdig ist, die Siegel zu öffnen. Das ist schon fast eine unheimliche Frage, die da gestellt wird. Aus dem Himmel, stellen Sie sich vor, alle Engel, Cherubim und Seraphim, die Ältesten, alles ist versammelt um den Thron Gottes. Und da wird die Frage der Fragen gestellt, wer ist würdig? Und niemand wagt es jetzt, einen Schritt nach vorne zu tun. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Ich möchte da etwas anderes einblenden. Die Nationen, ob es Vereinte Nationen sind oder nicht, der Sozialismus, der Links- oder Rechtsradikalismus, der Materialismus, der islamische Terrorismus, alle Religionen und am Ende selbst das gesamte weltweite Antichristentum haben alle miteinander eins gemeinsam. Sie sind zum Scheitern verurteilt. Wie heißt es? Die Reiche dieser Welt gehen, Jesus Christus kommt. Sein Reich wird in Ewigkeit bestehen. Und hier sehen wir, wie er als der einzig Würdige auftritt und dieses Siegel lösen kann, brechen kann, für die Zukunft der Welt, für die Geschichtsereignisse der letzten Zeit und die Siegel bricht in Richtung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und darum auch dieses neue Lied. Und wenn hier die Siegel gebrochen werden, gelöst werden durch das Lamm Gottes, dann werden wir natürlich erinnert an das Danielbuch im Alten Testament. Sie wissen ja, dass das Danielbuch und die Offenbarung, das sind diese beiden Parallelen. Und jetzt merken wir wieder einmal mehr, wie die Offenbarung an die Aussagen der Propheten immer anknüpft. Und das Zeitalter der Leibesgemeinde wird praktisch nicht mehr erwähnt. Die Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt meines Erachtens schon entrückt und es geht in der Offenbarung um die Erfüllung, ich werde nicht müde, immer wieder dasselbe zu sagen, der alttestamentlichen Aussagen und auch der Evangelien. Daniel, der befasste sich damit und dem wurde das offenbart. Und das, was ihm offenbart wurde, das sehen wir dann im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Da heißt es in Daniel 12, Vers 1b und folgend, da wird ihm gesagt, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, das ist die große Trübsal, ja, die Offenbarungszeit, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Also in der Zeit der Drangsal, der Offenbarungszeit, wird Israel gerettet. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet, das Buch findet man ja auch wieder in der Offenbarung. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande, finden wir auch in der Offenbarung. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz des Himmels Ausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Finden wir auch in der Offenbarung. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das betrifft überhaupt alle Aussagen der Bibel. Dann ab Vers 7b, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also dreieinhalb Jahre. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich. Verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Und jetzt in der Offenbarung, Jahrhunderte nach Daniel, sind wir in diese Zeit angekommen und die Offenbarung und die Eröffnung der Siegel ist die Fortsetzung der Weissagung Daniels. Zu seiner Zeit konnte er diese Zusammenhänge noch nicht verstehen. Heute und dann ganz besonders für diejenigen, die in der Offenbarung lesen, vornehmlich ja Juden, es geht ja um das Volk der Juden, um das jüdische Volk, die werden ja durch die Schriften forschen können und auf einmal die Zusammenhänge, Altes Testament, Evangelien, die apostolischen Lehrbriefe, Offenbarung, sie sehen, erkennen die Zusammenhänge und ihnen gehen die Augen auf. Ja, wie dem Apostel Paulus, als er sich bekehrte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Also es geht um die Erlösung des jüdischen Volkes, es geht sogar um die Zerschmetterung der Kraft des jüdischen Volkes. Also in der Offenbarungszeit, da wird Israel am Ende sein. Niemand ist stark durch eigene Kraft, sagt uns die Bibel, ja, im 1. Samuelbuch Kapitel 2, Vers 9. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Und das muss das jüdische Volk auch lernen, dass sie in dieser schlimmen Zeit dann wirklich keine eigene Kraft mehr aufbringen können. Da wird alles zerschmettert. Und dann greift Gott ein und vollendet die Erlösung. Und dieser ewige Ratschluss Gottes, der wird vollendet und niemand mag ihn daran hindern. Und da tritt diese eine Person in den Vordergrund, der die größte Rolle spielt im Universum, das ist der Herr Jesus Christus. Er tritt hervor und wir sehen die Großartigkeit Jesu schon schon alleine darin, also das ist ja diese Gegenüberstellung, ja, dass alles andere neben ihm verblasst, sogar regelrecht in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Wenn da gesagt wird oder die Frage gestellt wird, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, und auf einmal kommt die Antwort, ich sage es noch einmal, stellen Sie sich vor, der ganze Himmel ist präsent. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Stellen Sie sich mal vor, es war niemand da, der das Buch berühren konnte. Es war niemand da, der auch nur versuchen könnte, einen Blick in dieses Buch zu werfen. Es war nicht einmal niemand da, der das Buch hätte nehmen können, und es dann hätte lesen können. Unmöglich. Niemand im Himmel. Also kein himmlisches Wesen, kein Engel, kein Erzengel, kein Cherubim, ich sagte es, keiner der Ältesten, noch auf der Erde. Es gibt doch so große Menschen und Gruppierungen, politische Gruppierungen, politisches Geschick, militärisches Heer oder wahnsinnige Intelligenz. Aber sie stoßen alle an ihre Grenze. Niemand unter der Erde, keine Fürstentümer, keine Herrschaften, niemand, also vielleicht ist das auch ein Hinweis auf dämonische Mächte, also alle müssen einen Schritt zurück, alle müssen stehen bleiben, alle, ja, versagen. Brinke schreibt, sein Ausleger der früheren Zeit, alle hörten diese Frage, aber keiner trat hervor. Wo bleibt denn ein Adam, dem einst die Erde zur Verwaltung anvertraut wurde? Wer hat die Zukunft in der Hand? Ist doch schön zu wissen. Wem ist alle Macht gegeben, auch die Macht über die Ereignisse der Apokalypse? Wem gehört die Endzeit? Und wem gehört die Macht der Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung bis hin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde? Die Siegel sind ja der Schlüssel dafür. Aus den Siegeln kommen ja dann die Posaunen und daraus dann die Schalen und so geht es immer weiter. Nur Jesus, nur er. Und zunächst einmal, bevor der Johannes das verstanden hat oder ihm offenbart wurde, war der Mann verzweifelt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Was muss das für ein Erleben für ihn gewesen sein, dass, als er das feststellt, diese Frage kann keiner beantworten. Es ist auch niemand da, der irgendwie jetzt dieses Buch öffnen könnte. Und da heißt es in Vers 4, und ich weinte sehr. Ich war verzweifelt. Ich habe geheult. Weil niemand für würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Und als ich das las, da ist mir das so wichtig oder so groß geworden. In einigen Momenten sehen wir, wie rettungslos verloren unsere Welt ist. Wenn es da nicht den Herrn Jesus Christus gäbe, wie buchstäblich alles, was in dieser Welt geschieht, alles, es ist buchstäblich unter dem Strich nur zum Heulen. Das ist die Realität. Und das will uns der Geist aufzeigen. Unsere Welt ist, ob sie es wahrhaben will oder nicht, der Tyrannei, der Macht Satans unterworfen. Der Macht der Finsternis, dem Verderben, dem Terror, der Ungerechtigkeit, der Sünde und den Sünden. Und solange Israel nicht wiederhergestellt ist, wird diese Welt auch nicht wiederhergestellt. Darum ist die Offenbarung, die Wiederherstellung Israels und dann auch aller Nationen und der Schöpfung überhaupt. In einem großen Betrieb, da war ein Schild zu lesen, ein Sicherungsschild: Wenn nichts mehr geht, beachten Sie die Anweisungen. Und genau das wird jetzt hier getan. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die die Betriebsbeschreibung immer erst lesen, wenn es nicht mehr geht. Vorher bin ich zu ungeduldig, dauert mir alles zu lange, meistens sind noch so lange Blätter. Ja? Von IKEA hat man irgendwie ein Möbelstück gekauft, das kriegt man schon zusammen. Und auf einmal denkt man, Mensch, da fehlen doch Schrauben. Ja? Die haben doch was vergessen. Und dann wird gesagt, Mensch, schließ doch mal die Beschreibung. Und dann geht's. Und das ist vielleicht ein Bild, ja, auch für die Situation unserer Welt. Da geht alles kaputt, da geht alles den Bach ab, da versuchen alle irgendwie noch zu kitten und zu helfen und zu retten und irgendwie die Zukunft zu sichern. Und es geht nicht, es geht nicht. Und dann heißt es, lies mal die Beschreibung, wie es geht, vielleicht auch für ihr persönliches Leben. Da fällt alles auseinander, sie sind verzweifelt. Und dann sagt uns der lebendige Gott, ja, er sagt uns, Mensch, lies doch mal die Beschreibung. Es gibt doch eine Lösung. Und da tritt ein Ältester hervor in Vers 5, nachdem Johannes so verzweifelt war. Und er sagt ganz einfach, du, weine nicht. Ohne Jesus gibt es Grund zum Weinen. Niemand ist würdig. Wo wir ihn ausklammern, ist alles nur zum Heulen. Ob das das individuelle Leben ist oder die Gesellschaft. Aber in dem Moment, wo er mit einbezogen wird, sieht alles ganz anders aus. Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Was für eine Erleichterung, was für ein Aufatmen mag da durch die Himmelswelt gegangen sein. Der Löwe aus Juda. Sehen Sie schon, dieser Hinweis, der steht ja nicht umsonst in der Bibel, oder? Schon in den Segenssprüchen des Jakob in 1. Mose Kapitel 49. Juda ist ein Löwe. Aus dem Stamm Juda kommt David, aus dieser davidischen Linie kommt von der Menschwerdung her unser Herr Jesus Christus. Er ist aber selber auch die Wurzel Davids. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erklärt. Er ist ja beides. Jesaja sagt das. Jesaja Kapitel 11. Das liest man ja immer gerne Weihnachten. Aber auch die Offenbarung Kapitel 22 sagt, Vers 16, dass Jesus einerseits die Wurzel Davids ist und andererseits der Spross Davids. Das ist so schön. Das heißt, er ist der Ursprung von allem, von Israel, von Juda, von David und der ganzen davidischen Linie. Er ist der Ursprung von David. Aber in seiner Menschwerdung kommt er selber als ein Spross aus der davidischen Linie. Und er ist der König. Und nicht einfach nur der König. Und das sehen wir noch in der Offenbarung. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Wenn man das sieht heute, wie Israel angefochten wird, boykottiert wird, wie Tatsachen verdreht werden, wie in der Ersatztheologie Israel rausgestrichen wird, und da sind wir auf den letzten Seiten der Bibel und da steht's. Es geht wieder so sehr um Israel und um den König Israels aus dem Stamm Juda, der Trost bringt und der Hoffnung bringt. Ausgerechnet aus dem Judentum. Mann, oh Mann, oh Mann. Gehört die Zukunft etwa einem Juden? Wissen Sie, das ist ja so. René, glaube ich, hat das auch mal hier dargelegt und andere schon. Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als wahrer Mensch war er Jude. Und er ist wahrer Mensch geblieben. Jesus hat bei seiner Himmelfahrt seine Menschlichkeit nicht abgelegt. Er kommt wieder und sie sehen, in welchen sie gestochen haben. Er kommt als der Sohn Davids wieder, als der Menschensohn. Offenbarung Kapitel 1 steht so, und ich sah einen Menschensohn. Er kommt als Gott und Mensch wieder. Und als Mensch ist er Jude. Dann heißt es weiter, im nächsten Vers sagt also der Engel, beziehungsweise der Älteste, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus Juda. Und dann ist wie ein Paradox, Vers 6 und 7, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Der Löwe verkörperte von jeher im Altertum immer die Macht in der Tierwelt. Ja? Der König, der Löwe, der König der Tiere, sagt man ja auch. Und das Lamm ist ja genau das Gegenteil. Ein Lamm symbolisiert ja eigentlich Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schwäche. Aber Jesus, der Löwe aus Juda, hat ausgerechnet als Lamm gesiegt. Er hat den Teufel besiegt und die Macht der Finsternis und die Sünde besiegt und alles Elend dadurch, dass er ein Lamm wurde. Und das wird herausgestrichen. Jetzt kommt er, der das Lamm dieser Welt geworden ist. Das Passahlamm für die Welt geworden ist. Er, der alle Sünde auf sich genommen hat, der ist würdig, die Welt zu richten. Und da kann keiner sagen, du hast ja kein Gefühl und du weißt ja nicht, wie das ist. Er, der versucht ist, allenthalben, gleich wie wir, der um alle weiß, um alles weiß, um Schwäche, um Einsamkeit, um Not, der weiß, was es bedeutet, was Sünde mit einem Menschen anrichten kann, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein, der das alles durchgemacht, durchgelebt hat, bis in den bitteren Tod. Der ist würdig, die Apokalypse zu verwirklichen. Das macht nicht irgendeiner. Das macht der, der die Welt Sünde getragen hat. Und wo befindet er sich? Wir haben es gelesen, in der Mitte des Thrones. Das heißt, Jesus ist eigentlich, das sehen wir da auch wieder, der Vater und der Sohn sind wesenseins. Jesus ist eigentlich genau, als Menschensohn hat er sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt, aber als ewiger Sohn Gottes ist er eben Gott gleich. Und darum ist er selbst die Mitte des Thrones und das Zentrum des Himmels, der Mittelpunkt des Himmels und der Ewigkeit. Geschlachtet wie ein Lamm, ein Bild für seinen Tod und seine Auferstehung. 7 Hörner hat dieses Lamm. Horn in der Bibel symbolisiert immer Macht bzw. Kraft, ja? Das Horn des Heils hast du aufgerichtet, in deinem Gesalbten. Also, wenn Horn Macht und Kraft bedeutet, Nationen wurden auch manchmal so dargestellt, das Horn einer Nation gegen Israel, also die Macht, die Kraft einer Nation gegen Israel. Und Jesus, das Lamm, 7 Hörner, Allmacht, 7, Vollzahl, Allmacht. 7 Augen, welches die 7 Geister Gottes sind. Allwissenheit, Allgegenwart. Gott umgibt und durchwebt alles in allem. Er ist immer da, er sieht alles. Jesus, das Lamm. welches die sieben Geister Gottes sind. Jesaja Kapitel 11, ja, Vers 2. Und der Geist des Herrn ist auf mir, der Geist des Rates und der Kraft und so weiter und so fort. Jesus Christus. Oder der siebenarmige Leuchter wird darin auch dargestellt. Und als das alles so gezeigt wird, diese Einzigartigkeit des Löwen aus Juda, des Lammes Gottes, da wird das neue Lied angestimmt. Und da lesen wir noch einmal in Vers 8 bis 10. Ich lese das jetzt nach der Elberfelder Bibel. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räuchwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Die vier lebendigen Wesen. Was ist das? Das sind die Cherubim. Mit vier Gesichtern werden sie uns vorgestellt, ja? Alles auch Symbole für Jesus. Diese Cherubim, die stehen ja, oder einer stand vor dem Paradies, als Adam und Eva rausgetrieben wurden und das Paradies verlassen mussten wegen der Sünde. Und dieser Cherubim bewacht den Baum des Lebens. Also die befinden sich in der direkten Umgebung Gottes oder auf dem Deckel oder über dem Deckel der Bundeslade waren ja diese Cherubim gemacht. Die treten auch in Hesekiel 1 auf. Hesekiel Kapitel 10, sehr oft und natürlich noch an anderen Stellen und auch in der Offenbarung Kapitel 4, da werden sie uns genauso dargestellt wie im Hesekiel-Buch. Und wie gesagt, diese Cherubim, die stehen für die Macht und die Zentrale Gottes, die befinden sich offensichtlich direkt um den Thron Gottes. Darum sind sie auch auf der Bundeslade abgebildet, wo ja die Gegenwart Gottes war. Ja, und 24 Älteste. Das ist jetzt die Frage der Frage, ne? Die Mutter aller Fragen. Wer sind denn jetzt die 24 Ältesten? Und ich muss Ihnen hier ganz offen sagen und gestehen, dass ich da meine Meinung auch geändert habe. Wieder mal. Ist halt eine Entwicklung, die man durchmacht. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ist doch schön, ne, wenn es noch Veränderungen gibt. Als wenn man immer nur bei dem bleibt, um dabei zu bleiben. Nichts im Text. Ich habe es noch nicht immer geschafft, aber ich bin zumindest dabei, mich darin zu üben. Was sagt der Text selbst? Ja? Das ist ja mal schlüssig. Nichts im Text deutet darauf hin, dass die 24 Älteste ein Symbol für irgendetwas wären. Nein. Es wird nicht angedeutet. Und darum, liebe Geschwister, glaube ich, dass es diese 24 Ältesten wirklich gibt. Das sind Engelwesen. Wir müssen ja eins wissen, wir denken da verkehrt, meine ich. Im Himmel befindet sich immer das Original. Ist es nicht so? Und auf der Erde gibt es immer ein Abbild dieses Originals. Ja, so hat zum Beispiel Gott hat dem Mose gezeigt, wie er die Stiftshütte bauen muss, das Zelt Gottes, vom Himmel her, weil es dieses Zelt Gottes im Himmel wirklich gibt. Und da gibt es noch viel mehr. Die Stiftshütte, der Tempel, es gibt ja im Himmel einen Tempel. Die Kopie des himmlischen Tempels ist der Tempel in Jerusalem. Die Bundeslade, Offenbarung Kapitel 11, die existiert im Himmel. Die Kopie stand im Tempel. Die Cherubim, existieren die real oder nicht? Ja, genau wie die 24 Ältesten. Da müssten wir die ja auch symbolisieren für irgendwas. Die Cherubim befinden sich wirklich im Himmel und eine Kopie davon auf der Erde über der Bundeslade. Oder gezeichnet, glaube ich, auch in den Vorhängen. Der siebenarmige Leuchter. Das gläserne Meer, das gläserne Meer. Ich sah im Himmel ein gläsernes Meer. Dieses gläserne Meer, die Kopie davon, stand nachher vor dem Tempel, ja? Throne. Wo ist das Original der Throne? Im Himmel. Und alle Throne auf dieser Erde sind nur Kopien davon. Das Priestertum. Es gibt im Himmel ein Priestertum. Die Kopie davon auf der Erde ist das Priestertum auf der Erde. Es gibt sogar ein himmlisches Zion. Nach Hebräer 12, 22. Es gibt ein himmlisches Jerusalem. Und die Kopie von diesen realen Dingen im Himmel findet sich hier auf dieser Erde wieder. Ja? Nie umgekehrt. Wir müssen nicht meinen, es gibt auf der Erde einen Tempel und darum gibt es auch im Himmel einen Tempel. Umgekehrt ist es richtig. Es gibt im Himmel einen Tempel und darum auch einen auf der Erde. Geht immer vom Himmel aus. Die 24 Priesterordnungen, die David eingerichtet hat in 1. Chroniker 24, sind deshalb meines Erachtens ein Abbild dieser himmlischen Wirklichkeit und nicht umgekehrt. Ich glaube nicht, dass die 24 Ältesten ein Symbol sind für die Gemeinde und auch nicht für Israel. Die existieren wirklich und die Kopie von dem, was wirklich existiert, finden wir dann hier reflektiert wieder auf dieser Welt bei den 24 Priesterordnungen. Ebenso die Ältesten später im Volk Israel sind eine Kopie von der himmlischen Ältestenschaft. Und in gewisser Weise die Ältesten später der Gemeinde, die Paulus eingesetzt hat, ja, oder Timotheus, entspringt der Wahrheit des Himmels. Alles hat im Himmel also seinen Ursprung und wird auf der Erde reflektiert und nicht umgekehrt. Und darum bin ich der Meinung, dass diese 24 Ältesten ganz einfach wirklich himmlische Wesen sind, vielleicht sogar die Häupter aller himmlischen Wesen in Priestergestalt. Sie geben Erklärungen wie Engel, sie bringen die Gebete der Heiligen dar wie Engel, sie tun Priesterdienst. Und diese 24 Ältesten sitzen auf 24 Throne. Das heißt nicht, dass die irgendwann mal da, weil sie überwunden hätten oder so, da draufgesetzt worden wären und dann die Kronen bekommen hätten und die weißen Gewänder. Nein, das ist alles, gehört zu ihrem Dienst. Sie sitzen also auf 24 Throne und ich weiß nicht, es ist ja interessant, Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16 oder ich lese mal Vers 15 bis 17 folgendes. Dieser, also Jesus als Menschensohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel, zuerst im Himmel, und was auf Erden ist. Das Sichtbare und Unsichtbare, seien es Throne, die also im Himmel existieren, oder Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und das sehen wir ja gerade in Offenbarung Kapitel 5. Also Gott der Vater und Jesus Christus ist das Oberste von allem. Die Throne, die 24 Ältesten sitzen auf 24 Throne. Und dann kommen die Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, also die Rangordnung der Engelwelt. Also bilden Sie sich Ihre Meinung, aber ich wiederhole es nochmal, ich glaube, dass die 24 Ältesten wirklich existieren. Und sie sind selber Engel, also himmlische Wesen. Ja? Wie auch die Cherubim. Und diese Ältesten nun, die tragen ja goldene Schalen voll Räucherwerk, heißt es, welches die Gebete der Heiligen sind. Das ist wieder interessant, weil wir sehen einmal, dass sie priesterlichen Dienst ausüben und der Priesterdienst auf Erden entstammt eben dieser Wirklichkeit des Himmels. Und ich meine, dass es sich bei diesen Gebeten der Heiligen, ja, die haben in diesem Räuchfass das Gebet der Heiligen auf Erden, die durch die große Trübsal gehen, die zum Teil sogar sterben, den Märtyrertod sterben. Die haben gebetet Tag und Nacht. Und jetzt in dieser Offenbarungszeit, in dieser großen Drangsalszeit, nehmen die Gebete, die bleiben, und bringen die vor Gott. Und erinnern Sie sich an das Gleichnis Jesu im Lukas-Evangelium Kapitel 18, der ungerechte Richter. Offenbarung Kapitel 18, da ist also eine Frau, die ist Witwe geworden und dann soll ihr alles weggenommen werden. Ja, das ist ganz schöne Symbole für die Zeit in der großen Trübsal und ich werde Ihnen auch den Beweis dafür geben, weil es heißt dann später in diesem ganzen Zusammenhang, die dann immer und immer wieder betet und diesen ungerechten Richter da praktisch verrückt macht. Ja? Und zum Schluss sagt er, Gleichnisse sind ja immer sind ja nicht insofern dogmatisch, dass man jedes Detail jetzt auslegen kann, sondern sie beinhalten immer eine Wahrheit. Gott ist ja nicht ungerecht, ja, den wir behämmern können und zum Schluss sagt er, ist er gleichgültig, ja gut, dann gebe ich es dir halt. Das ist ja nicht Gott. Es geht einfach darum, dass Jesus vermitteln will, wie wichtig Gebet ist. Und dann endet er das, diesen Abschnitt in Lukas 18, 7 und 8 und sagt, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. In der Zeit der Apokalypse wird solches schnell, rasch geschehen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Sehen Sie, das ist der Schlüssel. Dieses Gleichnis ist also ein Hinweis auf die Endzeit und auf das Kommen Jesu. Jesu beschreibt mit diesem Gleichnis die Endzeit, in der Israel sich befinden wird, ein Überrest Israels, die durch die Trübsal müssen, Tag und Nacht beten und deren Gebete wird durch die Engel vor Gott gebracht, Gott erhört und schafft ihnen Recht. Und am Ende der großen Trübsal kommt Jesus wieder und was wird er finden? Kaum noch Glauben. Der größte Teil Israels ist abgefallen, haben einen Bund mit dem Antichristen gemacht und die ganze Welt liegt im Argen. Ja? Und hier muss ich mich auch nochmal wiederholen und da sehen Sie, wie die Offenbarung wieder einmal der Anschluss ist an die Evangelien. Ja, ist immer so. Ist immer so. Und wenn man das mal verstanden hat, versteht man vieles, meine ich, besser. So, diese Cherubim, die singen jetzt ein neues Lied, Vers 9, mit den Ältesten zusammen. Vers 8, ja, Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und dann heißt es in Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Neues Lied, es kommt ja auch oft in der Offenbarung vor, neue Namen, neue Jerusalem, sogar der Herr hat einen neuen Namen, den nur er selber kennt. Ein neues Lied der Erlösten gibt es noch in Offenbarung Kapitel 14, da gibt es neuer Himmel, neue Erde, oder Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und die Engel jauchzen, diese Engelwelt, und jubilieren, da denke ich, da fühlt man sich zurückversetzt. Hiob sagt das ja einmal, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubilierten. Als Gott die Erde schuf und das sichtbare Universum. Und jetzt, wenn dann alles neu gemacht wird, neuer Himmel, neue Erde und so weiter, und auch die Gerichte durchgeführt werden, ja, da jubelt die Engelwelt. Und es wird dann auch gesagt, wie die Engel mit einstimmen in diesem Jubel. Dann ab Vers 11, und ich sah und hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, also eine unvorstellbar große Zahl. Also im Himmel wird es nicht langweilig. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm, Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge soll bekennen, dass Jesus Christus sei der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder, beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siebenfach wird der Herr Jesus gerühmt. Einmal seine Kraft. Die wissen, worum es geht. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Kraft, alle Macht im Himmel und auf Erden. Was für ein Trost, dass wir das wissen dürfen als Kinder Gottes. Wir sind eingehüllt in seiner Kraft. Reichtum. Aller Reichtum kommt von ihm. Ihm gehört sowieso Himmel und Erde, alle Schätze dieser Welt. Wir machen uns so gerne so viel Sorgen. Ist uns auch nicht verheißen, dass wir im Geld schwimmen werden. Aber dass er uns durchbringt. Alles, was wir fürs Leben brauchen. Weisheit sind die geistlichen Reichtümer. Wir brauchen so viel Weisheit, Takt, Mitgefühl, geistliches Verständnis des Wortes Gottes. Jesus wird dafür gerühmt, seine Kraft, sein Reichtum, seine Weisheit. Und dann wird nochmal erwähnt, Stärke. Interessant, einmal Kraft und jetzt Stärke. Nochmal, ist wie so eine Wiederholung. Aber in dem ersten, da wird seine überlegene Souveränität damit geschildert, ja? Seine Kraft. Er hat doch alles in Händen. Er kann doch lenken und leiten und fügen, wie er will. Und jetzt seine Stärke. Was sagte der Apostel Paulus in Epheser 6,10? Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sei nicht stark in dir selbst. So ein Trost. Als ich das heute Morgen nochmal anschaute, das Manuskript, mir dachte, Mensch, was bin ich eigentlich froh. Ich muss ja gar nicht stark sein. Was habe ich in Vorrecht? Die Welt muss immer stark sein, in eigener Kraft. Und die müssen boxen und kämpfen. Ja, wir sind auch nicht faul als Christen. Aber wir müssen nicht stark sein. Wir haben einen Herrn, der stark ist. Ich habe es ja schon zitiert hier aus dem 1. Samuelbuch 2,9. Als die Hanna hat das gesagt, als sie ihren Samuel bekam, ja, vorher war ja nichts drin, ja, bekam keine Kinder, war enttäuscht, hat geweint, war traurig. Kann der Mensch machen, was er will. Sie betet vor Gott in Shiloh. Der Herr erhört sie und ein Jahr später hat sie einen Sohn. Und dann lobt sie, ähnlich wie Maria, das Magnifikat und sie sagt, niemand ist stark durch eigene Kraft. Gut zu wissen. Und dann noch Ehre. Paulus sagt, wir suchen nicht unsere eigene Ehre. Alle Ehre gebührt ihm. Und Ruhm. Und in dem Wort Ruhm kommt auch, ja, daher kommt auch das Wort berühmt. Ruhm, berühmt. Er muss bekannt gemacht werden. Er muss in der Gemeinde gelobt werden, im gemeinsamen Gebet, Dankgebet, Lobgebet. Und gelobt, das kommt ja dann auch hier als letztes, siebtes Lob. Schon der Vater hat den Herrn Jesus bei der Taufe und nachher auch bei der Verklärung gelobt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann stimmt die ganze Engelwelt mit ein, von groß bis klein, alle Rangordnungen. Milliarden von Milliarden, Billiarden von Billiarden mal Billiarden Engel stimmen ein, fallen vor ihm nieder und loben ihn. Wenn ich da jetzt dran denke, dass wir als Gemeinde Jesu in Christus verherrlicht sind, dass wir sein Leib sind, er unser Haupt. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn wir mal im Himmel sind? Ich hätte fast gesagt, da macht das Sterben ja richtig Spaß. Aber gut, das nehme ich gerade wieder zurück, weil das ist nicht wirklich so. Ja? Ich möchte schließen, aber vielleicht das noch kurz anwenden. Ich meine, wir haben jetzt behandelt, was hier der Text sagt. Und dann dürfen wir das ein oder andere auch auf uns legen. Sehen Sie, es war ein wunderschönes Lied, das wir gehört haben, ja? So wie niemand fähig ist, das versiegelte Buch in die Hand zu nehmen, noch es anzublicken, geschweige denn zu lesen, so ist niemand fähig, sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Keiner. Wir sind im Griff von ganz anderen Dingen. Aber wir haben unser Leben nicht im Griff. Das meinen zwar viele. Ich sag's noch einmal, ja? Niemand ist stark durch eigene Kraft. Wer von uns hat seine Zukunft in der Hand? Wir können einiges dafür tun, aber sonst sind wir doch abhängig, in Anführungsstriche, wie wir so schon sagen, von Glück und Unglück, von Schicksal, von Fügungen, ja? Kann man selber gar nicht unbedingt steuern. Und dann noch einmal sehen wir nicht, wie rettungslos verloren die Welt ist, wie alles der Tyrannei des Teufels unterworfen ist, dass es zum Heulen ist und wie viele Menschen gibt es und man wird damit konfrontiert und ja, man kann es auch lesen in Zeitungen und Berichten hören und so weiter. Wie oft haben Menschen ihr Kopfkissen voll geweint nachts? Sie wissen nicht mehr ein noch aus. Sie sind verzweifelt, sie kommen mit ihrem Leben nicht mehr zurecht. Sie kommen mit ihren Familien nicht zurecht. Sie kommen auf der Arbeit nicht zurecht. Sie kommen mit ihrem eigenen Leben, mit ihrer Sünde kommen sie nicht zurecht. Vielleicht mit Bindungen oder Süchten. Sie wollen gar nicht so sein, aber sie sind so, weil sie nichts im Griff haben. Manche greifen dann zum letzten Mittel. Wie gut. Auch wir als Christen kommen immer wieder an den Rand unserer Kräfte. Und manchmal sind auch wir verzweifelt, also ich kenne das. Und Ängste übermannen uns. Aber wie gut ist es dann zu wissen, dass da einer Vollmacht hat, der sagen kann, weine nicht. Also das müssen Sie sich gelb anstreichen mit Leuchtstift. Weine nicht. Und immer wenn es Ihnen traurig geht, gucken Sie das an. Weine nicht. Da ist einer, der für dich überwunden hat, der alles gut machen kann, der dein Leben in seine Hand nehmen kann. Weine nicht. Und wäre es nicht schön, wenn vielleicht die alte Leier des Lebens endlich ausklingt und es zu einem ganz neuen Lied käme? Wie viele wünschen sich das? Wenn die hässlichen Strophen unseres Lebens ausgelöscht werden und ganz neue Strophen eingesetzt werden. Ist das möglich? Wenn Jesus dein Leben wie diese Siegelrolle in seine Hand nimmt, dann löst sich manches. Da ist ein Mann, der sieht einen Autoaufkleber und auf dem Autoaufkleber steht der Satz: In meinem Leben spielt Gott keine Rolle. Und der hat sich geärgert. Wieder so ein Atheist, so ein Besserwisser. Und dann geht er näher an das Auto heran und er sieht dann, wie da klein drunter geschrieben war: Er ist der Regisseur. Also mit anderen Worten, in meinem Leben spielt Gott nicht bloß eine Rolle. In meinem Leben hat er das Sagen. Er ist der Regisseur. Er hat es in den Griff genommen. Und wenn Jesus, vielleicht heute Morgen ganz neu, dass Sie das sagen: Herr, jetzt packe ich aus, jetzt ist mal wieder Zeit. Manchmal hat man so Zeiten, ne? Da will ich alles auspacken. Meine Ängste, meine Sorgen, meine Sünden, alles, was ich will, alles auspacken, abladen. Oder dass jemand sagt: Ich habe mein Leben ja überhaupt noch gar nicht im Griff. Noch nie gehabt. Ich möchte es dir jetzt übergeben. Nimm du es in deine Hand. Und meine ganzen Situationen. Dann wird das tun. Und er wird unser Leben für sich öffnen. Und für seine Ewigkeit, an der wir dann auch teilhaben dürfen. Amen. Nur noch beten. Ach, himmlischer Vater, wie ist das gut, dass wir deinen Sohn haben, den Herrn Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass wir unser Leben, Herr Jesus Christus, dir anvertrauen dürfen. Du trittst als der Einzige hervor, wo alle versagen. Da bist du der, der die Siegel öffnen kann, der Wendung geben kann, der es zu einem neuen Lied bringen kann, der den ganzen Himmel in Bewegung versetzt, weil du würdig bist. Und wir geben dir hier unser Lob und unsere Ehre, Herr. Der Ruhm, die Stärke, der Macht, die Macht, die Weisheit, der Reichtum, alles gebührt dir. Wirke es doch durch deinen Geist, dass unter uns Menschen sind, die das jetzt nicht nur gesehen oder gehört haben, sondern die das jetzt auch beherzigen und umsetzen und sagen: Herr, hier ist mein Leben versiegelt, verkrampft, verschlossen. Ich gebe es dir, nimm es in deine Hand. Wirke es doch, Herr, in deiner Güte und Gnade. Amen.